ARD Sounds.
Servus zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast Eva Kranenburg. Was haben die beiden Berufe der Psychotherapeutin und Schriftstellerin gemeinsam?
Ich glaube, dass ich beim Schreiben zumindest aus einem ganz reichhaltigen Erfahrungshintergrund schöpfen kann, der eben sehr vielfältig ist. Normalerweise, denke ich, schöpft man aus der eigenen Biografie. Ich kann letztendlich aus schätzungsweise 2000 Biografien schöpfen. Ich verarbeite natürlich keine Details, die mir meine Patienten erzählt haben. Ich stehe ja unter Schweigepflicht. Aber natürlich bestimmte Motive, Motivationen, Dinge, die in der äußeren Welt passiert sind, die für die wichtig sind, kann ich natürlich anders verarbeiten als jemand, der nur auf sein eigenes Leben zurückgreift.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Eva Kranenburg, Psychotherapeutin, Drehbuchautorin, Schriftstellerin.
Ja, hallo Eva Kranenburg, freue mich sehr, dass Sie da sind, mir gegenüber in echt. Was haben Sie denn die letzten Tage Schönes erlebt?
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich komme gerade aus dem Tessin, da war ich im Haus einer sehr großzügigen Familie, einer Freundin von mir, die 5 Freunde eingeladen hat, da mit ihr einen Urlaub zu verbringen. Und wir haben 10 Tage lang gemeinsam gehaust, gegessen, gekocht, geschlafen, sind gewandert und haben geschwitzt. War sehr heiß.
Also, Sie haben jedenfalls sehr viel Schönes erlebt. In Ihren Texten dagegen geht es manchmal auch unschön zur Sache. Sie schaffen es mit Worten, dunkle Stimmungen zu erzeugen. Wie kommen diese beiden Welten zusammen?
Das Schöne und das Dunkle, wie kommt das zusammen? Ich habe natürlich auch schon, wie die meisten von uns, denke ich, Dunkles erlebt und weiß natürlich auch sehr gut, wie Menschen die dunklen Dinge, die sie erlebt haben, verbalisieren. Also meine Patienten erzählen ja hauptsächlich von den dunklen Dingen und nicht von den freudvollen. Und ich weiß, glaube ich, auch durch die Therapie sehr genau, was ich sagen kann, um Emotionen zu erzeugen. Also es geht ja oft in der Therapie darum, den Patienten dahin zu bringen, dass er fühlt, dass er nicht nur intellektuell, rational anwesend ist, sondern etwas zu sagen, was auf die Wunde trifft, sodass das aufbrechen kann. Und ich glaube, das nutzt mir sehr fürs Schreiben, dass ich ein Gefühl dafür habe, wie ich es schreiben kann, damit es Emotionen auslöst.
Ja, für Menschen, die Ihnen noch gar nicht begegnet sind, Frau Kranenburg, Wissenswertes über Eva Kranenburg.
Also ich bin grundsätzlich sehr bescheiden, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass man viel über mich wissen muss, aber was könnte interessant an mir sein? Also, dass ich Psychotherapeutin bin, dass ich 2-mal eigentlich den Quereinstieg ins Schreiben geschafft habe. Ich habe es erst geschafft, in die Drehbuchwelt und Filmwelt einzusteigen, parallel zu meinem Beruf, als ich noch als alleinerziehende Mutter zu Hause eigentlich einen sehr straffen Tagesablauf hatte. Aufstehen, schreiben, 40-Stunden-Woche arbeiten, Kinder behudeln, bekuscheln, versorgen und ins Bett fallen. Dann habe ich mich aus der Drehbuchwelt ein bisschen zurückgezogen und habe es zu meiner großen Freude jetzt nochmal in die Prosa geschafft.
Mit einem Roman, der gerade eben erschienen ist, über den wir auch später reden werden ausführlich. Ja, was ist das jetzt in der Praxis für ein neues Leben, das Sie da haben, als Schriftstellerin und eben auch als Drehbuchautorin neben Ihrem Kernberuf?
Ja, also Sie haben schon richtig gesagt, ich habe viele Berufe. Ich würde sogar auf 4 gehen.
Der vierte ist?
Umherreisende Gauklerin seit neuestem, denn als Autor hat man auch Lesungen und reist von Stadt zu Stadt zu Literaturfestivals, wo man auf andere umherreisende Autoren trifft, vor eine Schulklasse tritt. Ich habe ja ein Jugendbuch geschrieben, deswegen also auch vor eine Schulklasse tritt, versucht dort so unterhalten zu sein, dass die Jugend nicht dauernd aufs Klo rennt während der Lesung. Und insofern ist es jetzt allmählich recht viel. Also Schreiben und Psychotherapie lässt sich sehr gut vereinbaren. Ich stehe morgens früh auf, schreibe. Wenn ich nicht mehr kann, putze ich auch mal gerne zur Entspannung. Und dann gehe ich zur Arbeit und treffe die Patienten.
Ich habe Sie ja vorher gerade schon im Vorgespräch vor ein paar Minuten gefragt, ob Sie überhaupt noch als Psychotherapeutin arbeiten. Und Sie haben dann gesagt, an welchen Tagen?
Ja, genau. Also Sie fragt mich, ob das überhaupt noch dabei ist. Und dann habe ich gesagt, ja, montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags.
Also jedenfalls noch voll am Arbeiten und dann eben das Buch mit all den Folgen. Und jetzt sind Sie auf Durchreise vom Tessin kommend nach?
Nach Kolbermoor. Da findet morgen, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Wochentag gerade ist, ist ja Urlaubsstimmung bei mir. Morgen findet da eine Preisverleihung statt, die Verleihung des Paul-Mahr-Preises. Da wurden 6 Kinder- und Jugendbuchautoren nominiert, beziehungsweise ihre Bücher. Und das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, Freunde, ist auch nominiert.
Aber Sie wissen noch nicht, was rauskommt.
Nein, das wird ganz streng geheim unter Verschluss gehalten und erst morgen verkündet.
Was würden Sie sagen, woran erkennt man ein Buch von Eva Kranenburg?
Ja, das kann ich tatsächlich gut sagen. Also ich glaube, was mir ein Anliegen ist, ist leicht, zugänglich, unterhaltend und spannend zu schreiben. Es gab ja in Deutschland eine ganze Zeit eine große Unterscheidung zwischen sogenannter E- und U-Literatur, also ernsthafter und unterhaltender Literatur, mit dem bisschen verachtungsvollen Blick auf die Unterhaltungsliteratur, die minderwertiger sei, was man in Amerika und Großbritannien zum Beispiel gar nicht so unterscheidet. Und ich selber lese unglaublich gerne sehr unterhaltende Bücher, wo ich mich schon morgens freue, dass ich abends weiterlesen darf, die eigentlich keine große Mühe verursachen und trotzdem einen Tiefgang haben. Einen Tiefgang, was die Psychologie der Figuren angeht oder der Gedanken. Und so möchte ich zumindest gerne schreiben. Also unterhaltend und ernst zugleich.
Also eigentlich Eu-Literatur.
Ja, genau.
EU-Literatur.
EU, ja, richtig.
Nun ist diese Woche Ihr neuer Roman erschienen. Wie fühlt sich so eine ET-Woche an? ET heißt Erscheinungstag.
Ja, das fühlt sich stressig an. Ich habe vor jedem Roman Angst, wenn er erscheint. Es gibt ja Leute, die glühen vor Stolz. Ich wäre vielleicht auch gerne so, aber bin's nicht. Ich habe immer Angst, dass irgendwie eine ganz fürchterliche Kritik mich und den Roman zerreißt. Auch das darf passieren. Ich glaube sogar, es ist für das Buch förderlich, weil dann mehr Leute es lesen wollen, um sich eine Meinung zu bilden, ob es wirklich so schrecklich ist.
Ja, ist es wirklich so schlecht? Ja, genau. Das ist ja brutal schlecht. Also genau. So eine Kritik habe ich noch nie gelesen.
Genau, also eigentlich sollte man sich über sowas freuen, aber ich bin noch nicht in dem Stadium, wo es mich nicht treffen würde. Insofern, ja, ist es immer sehr aufregend.
Also man könnte ja sagen, wenn so ein Buch rauskommt, könnte es eine Zeit der Spannung oder der Entspannung sein.
Ja. Also erstmal ist es auf jeden Fall eine Zeit der Spannung. Und wenn man dann merkt, es passiert einem nichts, also bei dem ersten Roman, dem Jugendbuch Freunde, was jetzt im März erschienen ist, gab es wirklich sehr, sehr begeisterte Kritik, würde ich sagen. Da bin ich jetzt tiefenentspannt. Ja.
Also gibt es schon was, von dem Sie bemerken, das bleibt gleich, wenn so ein Buch erscheint? Sie sind ja immer noch relativ frisch als Buchautorin.
Ja, ich bin immer aufgeregt. Und wie es jetzt mit diesem zweiten Buch weitergeht, wird sich zeigen.
Also schauen Sie dann mal so im Netz nach. Man kann ja gucken bei großen Anbietern, wo das Buch so gerade steht, wie viel es verkauft wird.
Also das ist eine fürchterliche Angewohnheit. Zum Glück nicht nur von mir, sondern von anderen Autoren. Also ich treffe ja sehr viele Autoren, wie ich schon erzählt habe, auf diesen Reisen. Und alle stöhnen, wenn ich sie frage, und? Googelst du immer den Amazon-Verkaufsrang? Das machen ganz viele, sich da ständig Feedback zu holen, wo das Buch steht. Und es ist eigentlich nur nervig. Und ich habe mir seit gestern 18 Uhr vorgenommen, es nicht mehr zu machen und habe es bis jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, kurz nach 10 geschafft. Das ist doch nicht schlecht.
Wir zeichnen gerade auf. Ja, im Übrigen ein Hoch auf die kleinen Buchhandlungen, würde ich mal an der Stelle mal sagen.
Ja, die sind...
Die wirklich noch Bücher echt mit Hand sozusagen aussuchen, ihren Kundinnen und Kunden was empfehlen und so weiter. Sie haben wahrscheinlich auch so eine Buchhandlung des Vertrauens in Dresden.
Also ich lese unglaublich viel, deswegen bin ich hauptsächlich in der Bücherei unterwegs, wo ich immer mit, ich glaube, 15 Kilo Büchern im Rucksack nach Hause fahre. Aber die Buchhandlungen, die kleinen, sind wirklich wichtig, gerade für die unbekannten Autoren, ne, wo es dann um persönliche Empfehlungen geht an die Leser. Und die müssen natürlich gefördert werden. Ich habe nämlich zum Beispiel jetzt erst erfahren, dass man quasi die auch unterstützen kann, indem man dort online bestellt. Dann wird es einem nach Hause geliefert. Also für Leute, die schwer sich von zu Hause wegbewegen können, die müssen nicht bei Amazon unbedingt bestellen. Die können es trotzdem über eine örtliche Buchhandlung sich liefern lassen.
Und dann kommt es trotzdem. Jetzt haben wir schon Ihr Buch Freunde erwähnt, über das wir nachher auch noch ausführlicher reden. Es ist die Geschichte von 4 Jugendlichen, die sich in einem Krieg befinden. Also es ist Krieg. Es sind sozusagen, die Truppen sind schon offensichtlich schon aufgebraucht. Und dann werden die irgendwie in diesen Krieg reingezogen. Was hat Sie denn zu diesem Buch bewogen? Ganz schön heftiges Thema.
Genau, mich haben verschiedene Sachen zu dem Buch bewogen, nämlich Corona und Putin. Das war an einem Donnerstag im Februar 2022, als ich morgens aufwachte und eine Freundin, oh Gott, mir kommen gleich die Tränen, mich anrief, weil diese Panzer vor Kiew standen. Also dieses Thema macht mich fertig.
Ja, es geht uns aber allen so.
Ich habe immer gedacht, ein Krieg in Europa, ein Angriffskrieg.
Kann nicht sein.
Wird es nie wieder geben. Aber jetzt ist es passiert. Aber ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Naja, auf jeden Fall an dem Tag war ich völlig geschockt. Die Freundin weinte, ich weinte, so wie jetzt. Und dann kriegte ich noch vor Schreck Corona. Und dann das war noch eine Zeit, wo man isoliert war, wenn man Corona hatte. Ich lag also eine Woche im Wohnzimmer mit diesen Kriegsschrecken und dem Fieber im Kopf. Ich habe ständig Dokumentationen gesehen über Russland, Putin, die Ukraine. Ich habe Telegram-Kanäle von ukrainischen Bürgermeistern abonniert. Ich habe verfolgt, wie die Familie der besagten Freundin versuchte, die 92-jährige Oma aus diesem Land rauszuholen, die eben Angst hatte, dort bald keinen Strom mehr zu haben, kein Wasser. Und ich konnte nur an Krieg denken. Ich hatte eigentlich gerade irgendein anderes Drehbuch damals noch in Arbeit und hatte nichts anderes im Kopf. Und da ich die Angewohnheit habe, jeden Tag zu schreiben, eigentlich egal was ist, auch Weihnachten schreibe ich, habe ich mich da auch morgens, wenn das Fieber noch nicht so hoch war, hingesetzt und geschrieben. Und ich konnte aber nicht an dem Drehbuch arbeiten, sondern habe dann eine erste Szene geschrieben von so einer Nachkriegssituation mit diesen 4 Jugendlichen, die auf einem alten Friedhof hausen. Die ganze Stadt ist zerbombt und es kommt ein 5. dazu, der mitmachen will. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was ist hier die Geschichte und worum geht es. Und habe das dann auch, glaube ich, 1,5 Jahre liegen lassen, bis ich dann was draus gemacht habe. Ich habe mich dann mit diesem Szenenfragment bei der Akademie für Kindermedien beworben, wo man innerhalb eines Jahres gemeinsam quasi einen Roman entwickeln kann. Also jeder entwickelt seinen eigenen, aber man unterstützt sich. Und dann ist dieser Roman Freunde daraus geworden.
Hochgelobt, der auch schon ausgezeichnet wurde mit dem Jugend- und Kinderbuchpreis der Stadt Oldenburg. Sehr renommierter Preis. Also ein Buch, das wirklich einen Nerv auch getroffen hat.
Ja, ich glaube, dass warum dieser Roman so eine Wucht hat, ist, dass ich eigentlich gar nicht versucht habe, groß Mitgefühl oder Schrecken zu erzählen. Ich habe eigentlich immer versucht, Bewältigungen zu erzählen. Und auch diese 4 Jugendlichen, es spielt ja in der Nachkriegszeit, die freuen sich, dass sie Freunde gefunden haben, dass der Krieg vorbei ist. Die sind im Lebensbewältigungsmodus und ich glaube, dass sich dadurch der Schrecken manchmal viel eindrücklicher erzählen lässt, wenn man ihn nicht in den Vordergrund stellt, sondern er Teil des Alltags ist.
Hat Ihnen denn persönlich dieses Schreiben auch geholfen, mit diesem Kriegsschrecken umzugehen?
Naja, Sie sehen, ich muss immer noch weinen, wenn ich drüber rede. Also ich glaube nicht. Ich glaube, was ich dort eher gemacht habe, ist zu beschreiben oder über das zu schreiben, was ich sehr, sehr gut kenne aus der therapeutischen Erfahrung, nämlich wie geht man mit schweren Traumata um, wie kann man die bewältigen. Ich habe einige Patienten, muss ich wirklich sagen, und nicht Patientinnen aus Kriegsgebieten behandelt, hauptsächlich aus Afghanistan, und weiß sehr gut, wie man mit Traumatisierungen lebt, umgeht, aber auch wie man sie eben bewältigen kann.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Eva Kranenburg, falls jemand fragt.
Ja, falls jemand fragt, wer wir waren, so heißt Ihr neuer Roman, gerade eben erschienen bei Hansa Blau, und wir reden in der nächsten Runde ausführlich darüber. Jetzt wollen wir aber natürlich auch mal erfahren, wer da so sitzt, und wollen uns mit Ihnen ein bisschen auf eine Zeitreise begeben, die in Ihre Kindheit führt, die am Niederrhein spielt. Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Kranenburg geboren.
Nein.
Das ist mein Pseudonym Eva Kranenburg und ich habe meinen Geburtsort als Namen gewählt. Ja.
Und wo ist denn Kranenburg?
Es ist direkt an der holländischen Grenze. Man kann dort heute auch nicht mehr im Krankenhaus geboren werden. Es ist ein Mini-Ort und ich bin im benachbarten Pfalzdorf und später Goch aufgewachsen.
Also über Pfalzdorf habe ich schon nachgelesen. Das ist ein besonderer Ort. Es ist nämlich eine Sprachinsel.
Ja, genau. Migration beschäftigt uns ja heute auch sehr in unserer Gesellschaft. Es war schon immer Thema, denn dieses Pfalzdorf ist eigentlich auch ein Migrantenort. Es waren Pfälzer, die, ich weiß jetzt ehrlich gesagt das Jahrhundert nicht, mit Zahlen bin ich immer schlecht, die sind ja auch irgendwie langweilig. Also irgendwann brachen Pfälzer, protestantische Pfälzer, die aufgrund ihrer Religion im katholischen Gebiet der Pfalz verfolgt wurden, auf, um nach Amerika auszuwandern. Und diese Pfälzer haben es aber nicht weiter als bis zum Fluss Nias geschafft, der durch Goch fließt. Und dort haben sie dann gedacht, ist ihr Amerika. Dort haben sie eine Siedlung gegründet und haben also wirklich in diesem Dorf noch, würde ich sagen, bis, ja, also alte Leute haben es bestimmt noch in den 80er Jahren, haben dort immer noch Pfälzisch gesprochen, wogegen man in der anderen Region dieses Gocher Platt gesprochen hat. Also die Mutter einer Freundin hat noch erlebt, dass sie aus Pfalzdorf dann ins Gymnasium kam und auf dem Schulhof nicht mit den anderen Kindern sprechen konnte. Die sprachen Platt und sie sprach Pfälzisch, aber das hat sich aufgelöst mittlerweile.
Aber sehr interessant. Kommen da noch heimatliche Gefühle auf, wenn Sie an den Niederrhein fahren?
Ja, also ich bin ja eigentlich auch, meine Familie ist ja quasi auch migriert. Also mein Vater kommt aus Halle in Sachsen-Anhalt. Aber ja, wenn ich am Niederrhein bin und diesen Sprachsingsang höre und diese Herzlichkeit der Leute, die sind immer sehr, sehr laut und so diese Mentalität hier auf den Rücken schlagen. Ja, hier, wie geht es? Hier, alles frisch bei dir. Ich finde das sehr, sehr nett. Ich mag das, ja.
Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht?
Also meine Mutter war quasi diese klassische westdeutsche Hausfrau, muss ich sagen. Sie hat zwar auch Grundschullehrerin gelernt, aber damals war es ja im Westen wirklich so, dass die meisten Mütter zu Hause waren, als ich in den 80ern aufgewachsen bin. Mein Vater war auch Lehrer für Deutsch, Philosophie, Religion und Musik.
Also Mutter zu Hause geblieben, das heißt vermutlich auch Geschwister.
Genau, wir waren zu dritt. Das war sehr schön. Wir haben sehr viel gespielt und uns Geschichten erzählt gegenseitig.
Ich wollte gerade fragen, diese Welt der Bücher, der Geschichten, ist die schon sehr früh in Ihr Leben getreten?
Ja, absolut. Also erstmal das Lesen. Also meine Mutter hat uns immer einmal in der Woche in der Bücherei ausgesetzt, sage ich mal, und ist dann einkaufen gegangen und wir konnten uns Bücher aussuchen und mitnehmen. Und ich würde aber auch sagen, wir haben unfassbar viel erzählt und gespielt. In dem Vorgespräch, was Ihr Kollege mit mir geführt hat, fragte er, worüber wurde denn so beim Abendessen geredet? Und mir fiel erst nichts ein, aber ich würde sagen, wir haben hauptsächlich gespielt. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir Spaghetti gegessen haben, mit meiner Mutter gespielt, Familie Huhn isst Würmer. Also es ist ein bisschen eklig, das kann man vielleicht nicht weiterempfehlen, aber für Kinder war das toll. Und meine Schwester und ich hatten eine ganze Siedlung in unserem Haus wohnen. In jedem Zimmer wohnte eine imaginierte andere Familie. In der Abstellkammer beispielsweise bei uns wohnte die alte Frau Hesern. Die war sehr alt, aber konnte noch Saltos und Purzelbäume schlagen und Handstandüberschlag. Und im Schlafzimmer wohnte Sabine mit ihrem Vater, dem Kapitän und so weiter und so weiter.
Also es klingt wie eine Lindgren-Geschichte.
Ach so.
Also es klingt ja wie bei Pippi Langstrumpf. Eine fantastische Erzähl- und Imaginierwelt,
ja,
die auch gefördert wurde dann durch die Eltern?
Ja, genau. Also meine Mutter hatte keinerlei Probleme, da Mutter Huhn zu spielen und alles mitzumachen.
Gab es eine Romanfigur, die Sie gerne gewesen wären?
Oh, ja, also es gab mit 11, habe ich gelesen, Die schwarze Stadt. Da geht es um ein Mädchen, was sich als Junge verkleidet und auf eine Ritterschule geht. Das Buch ist überhaupt nicht bekannt, aber ich finde es so toll. Ich habe das Buch gelesen und dann sofort wieder von vorne angefangen. Und ich glaube, naja, was ich mochte oder was ich glaube, für viele Jugendliche eine Sehnsucht ist, dieses Mädchen war ganz frei sie selbst, die keifte rum und meckerte und war auch manchmal schwierig und verschlossen und trotzdem liebten sie alle und waren ihre Freunde. Und das wünscht man sich natürlich in der Jugend, wenn man selber unsicher ist und denkt, man müsste irgendwie sein, wie andere es von einem erwarten.
Haben Sie damals auch tatsächlich schon selber geschrieben, Geschichten aufgeschrieben?
Ja, das habe ich ganz früh angefangen. Das habe ich eigentlich schon begonnen, bevor ich schreiben konnte. Da habe ich immer so Bildgeschichten geschrieben, also gemalt.
Gemalt?
Ja, genau.
Also quasi so kleine Comics eigentlich.
Genau, es ging um einen Hund, der wurde zu Hause rausgeschmissen, weil er in den Brunnen gepinkelt hatte. Und dann hat der Bauer, bei dem er wohnte, ihn ausgesetzt. Und jetzt ging das darum, wie dieser Hund durch die ganze Welt reist und bis er schließlich ein ganz nettes Mädchen findet, bei dem er bleiben kann.
Haben Sie sich denn damals schon vorgestellt, man hat als Kind ja auch so Vorstellungen, was man vielleicht mal werden möchte. War da schon Schriftstellerin so eine Idee?
Also erst gar nicht und dann mit 9 hatte ich so eine ganz lange Geschichte mit Filzstift geschrieben und meiner Mutter gezeigt. Also sie fand es total toll und sagte tatsächlich, was für sie total ungewöhnlich ist, denn Bescheidenheit ist die höchste Tugend in unserem Haushalt, habe ich manchmal das Gefühl. Es brach aus ihr raus, och, das könnte man ja fast veröffentlichen, was sie danach nie wieder gesagt hat. Also erst als ich endlich was veröffentlicht hatte, glaubte sie da dann daran, dass es geht. Aber mit 9 hat sie diesen Satz gesagt, also das weiß ich noch wie heute, wie Sie sehen, weil es später nie wieder kam. Und da hatte ich zum ersten Mal gedacht, ui, das wäre ja eine tolle Sache. Aber ich habe dann leider noch sehr lange gebraucht und sehr viele Jahrzehnte geübt.
Gab es denn noch andere wichtige Leidenschaften, Hobbys in Ihrer Jugend?
Oh, Leidenschaften, Hobbys, außer Lesen und Schreiben. Mit Freunden zusammen sein, würde ich sagen. Ich habe Geige gelernt, da war ich unglaublich schlecht und konnte nach 4 Jahren immer noch nicht Noten lesen. Ich habe voltigiert. Also Lesen und Schreiben, würde ich sagen, waren die Leidenschaften. Mir fällt auf jeden Fall gerade nichts anderes ein. Sprachen lernen,
ja. Eigentlich ja dann schon so ein bisschen eine ganz frühe Weichenstellung im Leben.
Ja, erstaunlich, dass ich trotzdem so lange gebraucht habe, um es zu veröffentlichen.
Und als Sie so 17, 18 waren, was dachten Sie da, was aus Ihnen wird? Was hatten Sie für Pläne?
Ja, doch, Schreiben war dabei, Schreiben. Ich wollte in die Entwicklungshilfe gehen und ganz viel reisen. Und das dachte ich so.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ich habe erstmal ein freiwilliges soziales Jahr in Polen nach dem Abi gemacht, wo wir auch mit ganz vielen anderen, nämlich die Leute, mit denen ich jetzt im Tessin war, die waren schon damals dabei. Wir haben alle ein freiwilliges soziales Jahr in Polen gemacht und ich war 19 und es war 1993 in Polen. Es war ja nach der Wende sozusagen alles neu, alles durcheinander. Wir haben die Aufgabe bekommen, das finde ich total lustig für 19-Jährige, was meine Aufgabe da war. Wir haben in einer Organisation bei Jesuiten gearbeitet und sollten die Strukturen der polnischen politischen Jugendbildungsarbeit aufbauen. Also ich war völlig überfordert, genau.
Und das noch auf Polnisch?
Das auf Polnisch, ja.
Was
genau.
Was Sie aber gelernt haben?
Das habe ich gelernt, ja. Ich mache heute auch Therapien auf Polnisch, ja.
Stark.
Ja.
Das heißt, Sie können auch diesen Buchstaben, dieses L mit dem Strich durch, gut aussprechen.
Ja, ich kann auch die Zischlaute. Soll ich Ihnen einen polnischen Zungenbrecher präsentieren?
Gerne.
Ich hoffe, die Polen, die jetzt möglicherweise zuhören, befürworten meine Aussprache.
Und eine Übersetzung, grob gesprochen?
Ach so, der Käfer brummt im Schilfrohrgras.
Und bitte nochmal.
Ach so, und das Ganze findet in Tschibzeschin statt.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Eva Kranenburg, freiwilliges soziales Jahr in Krakau.
Ja, und vorher schon immer diese Liebe zur Literatur. Als Sie wieder da waren, Sie hätten ja auch Germanistik oder Literaturwissenschaften studieren können, haben Sie aber nicht.
Oh, ich glaube, das war damals eine Zeit mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, wo viele wirklich rein nach Vernunftsgründen entschieden haben und überlegt haben, womit kann man was anfangen. Außerdem war ich wirklich nicht jemand, der total an sich geglaubt hat oder so. Ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich studiere Germanistik und dann wird das schon irgendwie, es hätte mich sicherlich mehr interessiert. Auch Schauspiel, Theater, irgend sowas Künstlerisches hätte ich total toll gefunden. Also bei Schauspiel hätte mich niemand genommen. Ich habe das einmal versucht und da war die Rückmeldung sehr klar. Aber ich hätte ja Germanistik studieren können. Nein, ich habe mich das nicht getraut. Und vielleicht war die Entscheidung ja auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, weil ich jetzt aus einem anderen Erfahrungshintergrund schöpfen kann.
Also Psychologie studiert, wo denn?
In Dresden habe ich Psychologie studiert.
Wo Sie auch hängen geblieben sind.
Ja, genau, da bin ich immer noch, ja.
Was hat dieses Studium in Ihnen ausgelöst?
Oh, ich war fast nie da. Ich war eben immer an der Studentenbühne und habe Theater gespielt und war mit den Leuten dort zusammen. Und damals konnte man noch sehr gut studieren, ohne hinzugehen, weil man musste nur insgesamt 11 Prüfungen bestehen. Ich glaube, 7 im Vordiplom, 5 im Diplom oder so und eine Diplomarbeit schreiben.
Das heißt, Sie haben gelebt.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Lebenserfahrung gesammelt. Und dann ja irgendwann angefangen als Psychotherapeutin.
Ja.
Können Sie sich an Ihren ersten Patienten noch erinnern?
Ach, lustig. Ich habe im Kinderbereich erst angefangen und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich diesen Ordner mit den Anmeldungen durchgegangen bin, um zu gucken, was ich mir jetzt zutraue. Ich erinnere mich auch noch, wie ich manchmal hektisch nachdem ich ein Erstgespräch hatte mit einer Mutter mit Kind, ganz schnell nachgelesen habe, was macht man denn jetzt bei Bettnässen oder so. Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht an den ersten Patienten, nein. Ja.
Aber es folgten viele, Sie haben es ja schon gesagt, ja. Sie sind in ganz viele Biografien eingetaucht, die Ihnen ja jetzt endlich auch einen Stoff liefern für Ihr Dasein als Schriftstellerin. Allerdings natürlich ganz viele Geschichten, die einen ja auch nicht kalt lassen, die wirklich ganz schön an die Nieren gehen können.
Ja, sehr unterschiedlich, ne? Also manche haben wirklich Heftiges erlebt. Naja, aber den meisten geht's schlecht. Insofern stimmt's schon, ne? Die meisten, die kommen, sind bedrückt, ja.
Mhm. Was hat Ihnen denn den Mut dann letztendlich gegeben, es doch zu versuchen mit der Literatur? Wo ging's denn dann los?
Also ich habe immer nebenbei geschrieben, aber eher so für mich, manchmal auch jetzt ein Jahr gar nicht, aber immer weiter. Und irgendwann, 2011, habe ich gedacht, jetzt muss hier mal was passieren. Der Klaus Mann hat mal den Satz gesagt, Leben, die wirklich interessant sind, die folgen einem roten Faden. Und ich hatte bis dahin einfach keinen roten Faden, sondern einfach ganz viel ausprobiert. Also finde ich auch richtig jetzt, wenn man irgendwie in den 20ern ist. Da muss man ja nicht gleich immer jeden Tag, wie ich jetzt, jeden Tag 6 Uhr aufstehen, 3 Stunden schreiben. Also ich finde, mit 20 kann man andere Sachen machen. Aber irgendwann dachte ich, jetzt muss ich mal hier diesen roten Faden aufnehmen und habe dann eben angefangen, jeden Tag zu schreiben.
Aber es ist ja was anderes. Sie sagen ja selber, schreiben für sich,
ja.
Aber das Licht der Öffentlichkeit suchen und vor allem auch finden.
Ja.
Wie war das?
Also genau, ich habe dann irgendwann gedacht, damit ich mehr Zeit zum Schreiben habe, muss ich damit Geld verdienen, damit ich weniger Arbeit, also Therapien machen kann. Und dann habe ich also versucht, bei Wettbewerben mitzumachen. Das ist eigentlich so der Weg für einen Schriftsteller rein. Es ist sehr schwierig, jetzt ein Manuskript einfach an einen Verlag zu schicken und dann schreit jemand, juhu, passiert nicht oder sehr selten. Sondern es ist oft ein besserer Weg, sich an Wettbewerben zu beteiligen. Und da war eigentlich nur einer dieser vielen Wettbewerbe im Filmbereich. Alles andere war in der Prosa. Da hatte ich mich bei der Drehbuchwerkstatt München beworben mit einer Drehbuchidee. Und dieses Stipendium habe ich dann bekommen. Und das war so das erste Mal, dass jemand sagte, ja, wir finden das gut, wir wollen dich. Ich konnte, glaube ich, eine Woche nicht schlafen, weil ich so begeistert, also so, ich war fassungslos, dass die mich genommen haben. Und da fing es also alles an. In München.
Was war das für eine Drehbuchidee, die Sie da hatten?
Es ging um einen Vater, der seinem Sohn erzählt, dass er früher zur See gefahren ist mit einem Freund, dass sie schiffbrüchig wurden und das Ganze dann so geendet hat, dass sie einen anderen Menschen essen mussten, also vor Hunger. Und diese Geschichte erzählt der Vater seinem Sohn und am nächsten Tag bringt er sich um. Der Sohn, 20 Jahre später, entdeckt plötzlich, dass diese Geschichte gar nicht von seinem Vater erlebt worden sein kann. Sie wurde nämlich von Edgar Allan Poe geschrieben, die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym. Und er macht sich jetzt auf die Suche, fährt auf die Heimatinsel seines Vaters, um rauszukriegen, was der Vater ihm eigentlich mit dieser Geschichte mitteilen wollte. Grusel. Also, ich grusel mich. Ich habe eine Gänsehaut. Auch.
Ich habe sogar eine Gänsehautentzündung. Ja. Aber es hat ja zumindest Ihnen den Weg geebnet in das, was dann kam. Zunächst dann zum Beispiel ein Drehbuch, das verfilmt wurde in 6 Teilen fürs ZDF. Parfüm.
Ja.
In einer sozusagen freien Adaption des Süßkind-Klassikers. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ich frage mich schon, wenn man so lange einen Traum mit sich rumträgt und dann findet man plötzlich die Anerkennung.
Ja. Also als ich diesen Auftrag bekommen habe, von Konstantin Film diese Serie zu schreiben, Parfüm, und es auch noch so machen durfte, wie ich vorgeschlagen hatte, nämlich völlig frei, kann ich sagen, ich habe 2,5 Jahre wirklich alles da reingegeben. Wenn mir eine Patientin erzählt hätte, dass sie so lebt wie ich, dann hätte ich sie gefragt, was denken Sie denn, wie lange wird es noch gut gehen? Also ich bin um 5 aufgestanden, um vor meiner Arbeit, ich war damals noch 40 Stunden angestellt, schreiben zu können. Um 7 Uhr sind meine Kinder aufgewacht. Nachmittags war ich natürlich auch mit denen zusammen und bin oft um 20.15 Uhr ins Bett gefallen. Und ich muss auch sagen, dass mein Sozialleben in der Zeit wirklich verkümmert ist. Aber ich habe alles da reingelegt. Ja, heute ist es angenehmer. Da verkümmert mein Sozialleben nicht mehr.
Weil da so dieser starke Wunsch, dieser Trieb da war, es endlich zu schaffen.
Ja, das war die Chance, das, was ich immer wollte, jetzt richtig zu machen. Also für die Öffentlichkeit und.
Und das Schöne war, Sie konnten auch dieses Drehbuch tatsächlich an den Niederrhein verlegen.
Ja.
Das heißt, Sie haben praktisch Ihre Jugendszenerie mit einbauen können in diesen Film.
Ja. Ich fand, die Landschaft des Niederrheins mit dieser Leere passte zu dieser Lieblosigkeit, die ich dort in der Erzählung vermitteln wollte.
Also dann folgte, wir haben ja schon drüber gesprochen, das Jugendbuch, das Sie geschrieben haben, Freunde. Und jetzt eben Ihr neuer Roman, diese Woche erschienen. Wollen wir über den mal reden, wie es damit anfing? Was war der Urgedanke zu Ihrem neuen Buch?
Also ich glaube, das kam von ganz vielen verschiedenen Seiten. Eins war sicherlich das Bedürfnis, ich lebe ja seit 33 Jahren in Ostdeutschland. Ich höre ständig Geschichten über die DDR in Therapien von Freunden. Bei Freunden sind es meistens lustige Geschichten. Das hatte ja skurrile Ausmaße, auch vieles in der DDR, aber auch tragische Geschichten natürlich. Und ich wollte irgendwie wissen, was war diese komische Idee, was dieser Sozialismus, erstmal klingt so gut und warum ging es so schief? Dann hatte ich noch so eine Grundidee, ne, dass ein Mädchen, dessen Freundin verschwindet, macht sich auf die Suche nach ihr und stellt dann aber auf der Suche fest, dass eigentlich alles, was die Freundin ihr über sich erzählt hat, überhaupt nicht stimmt. Und auf einmal geht es gar nicht mehr darum, wo ist diese Freundin, sondern wer ist diese Freundin.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Eva Kranenburg, falls jemand fragt.
Ja, falls jemand fragt, wer wir waren, so heißt der neue Roman eben diese Woche erschienen. Es geht um 2 Teenager-Mädchen, 16, 17, die in Halle an der Saale groß werden, Anfang der 50er Jahre. Die eine heißt Tilla und die andere Rena. Und diese Rena verschwindet. Was ist die Ausgangslage? Also eine Freundschaft im Sozialismus?
Was ist die Ausgangslage in diesem Roman? Genau, die Freundin verschwindet, die Hauptfigur Tilla macht sich auf die Suche nach ihr und durch diese Suche entblättert sich eigentlich so ein Panoptikum der Gesellschaft der DDR 1953. Und nebenbei merkt man schon, wie es brodelt, wie die Stimmung in der Bevölkerung immer angespannter wird. Das Ganze entlädt sich dann schließlich im Volksaufstand vom 17. Juni, wo Tilla auch ihre Antworten finden wird an diesem Tag.
Warum hat Sie denn genau dieser Zeitabschnitt so interessiert, den Sie ja selber nicht erlebt haben, der aber speziell auch in Halle an der Saale tatsächlich sehr heftig war? Das war eins der großen Zentren des Aufstandes in der DDR. Also was hat Sie sozusagen interessiert, das die Handlung in dieser Zeit spielen zu lassen?
Naja, ich dachte, also ich glaube, es war eher so Zufall, dass ich überlegt habe, welche Zeit könnte interessant sein. Und dann dachte ich, ach Halle, toll, da war der Volksaufstand eben auch besonders effektiv, würde ich sagen. Und dachte, super, wenn ich das da spielen lasse, kann ich gleich noch ein bisschen Familienrecherche anstellen. Und habe daraufhin ja nicht nur verschiedene andere Zeitzeugen befragt, sondern natürlich auch Verwandte. Und habe da eigentlich erst erfahren, dass meine Tante und die Cousine meines Vaters beide beim Volksaufstand dabei waren. Die beiden haben so mit 16, 17 versucht, am Gefängnis Roter Ochse Gefangene zu befreien. Dort hat es nicht geklappt, dort wurde dann geschossen. Und als die ersten Schüsse fielen, sind die beiden Mädels abgehauen, wie andere auch. Waren dann abends aber auch wieder auf dem Hallmarkt dabei, als eine große Versammlung stattfand. Die wird auch in dem Roman geschildert zum Beispiel.
Ja, und auch in diesem Roman schaffen Sie es so fast auf filmische Art und Weise einen reinzuziehen in diese Welt von diesem jungen Mädchen, deren die Freundin abhanden kommt. Sie sucht die Freundin, besucht dann im Supermarkt die Mutter der Freundin, die vermeintliche Mutter. Die Freundin hat immer gezeigt, da arbeitet sie und hat sie ihr gezeigt. Und es stellt sich raus, die Frau im Supermarkt weiß überhaupt nicht, wer dieses Mädchen sein soll,
ja,
auf das sich da die Hauptdarstellerin bezieht. Also man kommt sofort in eine total verrückte Welt rein.
Ja, genau. Also es entpuppt sich wirklich alles, was diese Rena erzählt hat, als Lüge. Und auch in dieser Gesellschaft entpuppt sich ja viel als Lüge. Die Hauptfigur ist überzeugte Sozialistin. Ihr Vater war als Kommunist noch im KZ gewesen. Und ja, auf ihrer Suche beginnt sie nach und nach auch hinter die Kulisse zu sehen und hinterfragt vieles.
Was erhoffen Sie sich von diesem Buch, wie es aufgenommen wird? Es ist ja auch ein Buch, das mit Ost-West zu tun hat, sehr stark. Und das in Zeiten, wo man ja sagen muss, der Dialog Ost-West läuft ja ein bisschen schief hier in dieser Gesellschaft. Vieles läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte, all die Jahre nach der Wiedervereinigung.
Ja, also ich empfinde den Titel als Programm, falls jemand fragt. Ich finde, es sollte mehr gefragt werden. In Westdeutschland habe ich den Eindruck, interessiert man sich oft einfach nicht für den Osten. Befragt man Westdeutsche, gibt es ein Problem mit Ost und West? Dann sagen die meisten nein. Die Ostdeutschen sagen ja. Also genau, dort mehr Interesse einfach zu wecken an Ostdeutschland, mehr Verständnis auch dafür, was das war. Gleichzeitig aber auch, falls jemand fragt, was waren das für Leute, die bei dem Volksaufstand beteiligt waren? In der DDR ist es ja so, es wurde das Gespräch darüber verboten. Ein Freund von mir fragte mich, du schreibst über den Volksaufstand, also ein ostdeutscher Freund, war das nicht nur ein von westlichen Agenten initiierter Aufstand? Das ist ja die offizielle Staatspropaganda gewesen. Und er war der Meinung, dass das stimmte. Und insofern finde ich, lohnt es sich auch zu fragen, was hat es eigentlich mit diesem Volksaufstand auf sich, auch von ostdeutscher Seite diese Frage zu stellen.
Also wo steht denn als jemand, der aus Westdeutschland kommt, wie Sie, und in den Osten gezogen ist, wo steht die deutsche Einheit heute? Was sehen Sie da?
Also man sieht große Differenzen. Also es geht mir nicht nur um diese blau leuchtende Wahlkarte nach den Wahlen, sondern es gibt wirklich viel, wo sich der Osten vom Westen unterscheidet. Ich möchte jetzt mal hier als ostdeutsche Lokalpatriotin auch irgendwie mal zeigen, was alles gut ist. Gender Pay Gap deutlich geringer im Osten, viel bessere Kinderbetreuung, höhere Dichte an kulturellen Einrichtungen. Also es gibt auch viel Gutes, was der Westen hätte vielleicht übernehmen können oder wo er hätte lernen können, was auch lokal in Ostdeutschland geblieben ist. Ja, es gibt natürlich eine wahnsinnig hohe Abwanderung seit 30 Jahren in Ostdeutschland. Es ist wirtschaftlich schon immer die schwächere Region gewesen, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Also ich denke, es gibt viele große Unterschiede.
So, und jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, das eben in der DDR spielt. Und was glauben Sie, was könnte denn passieren mit diesem Buch?
Oh, das weiß ich nicht.
Ich finde, es könnte gut verfilmt werden. Ich finde auch, man könnte es sofort in den Schulen lesen. Ich glaube, es wäre auch eine tolle Lektüre für Jugendliche.
Ja, das wäre natürlich schön. Ist immer schwierig. Die Jungs haben Schwierigkeiten mit Mädchen als Hauptfiguren. Aber da können sie ja mal über ihren Schatten springen. Ja.
So, Ja, Schlusswort. Wenn Sie, wollen Sie uns noch irgendwas mitgeben auf den Weg in diesen Tag? Sie sind ja jemand, Sie haben so viele gute Gedanken, wie wir gehört haben in dieser Stunde. Geben Sie uns noch einen guten mit.
Ja, stellen Sie Ihren Mitmenschen Fragen.
Das mache ich, davon lebe ich wiederum.
Das stimmt.
Herzlichen Dank für den Besuch. Das war unser heutiger Gast, die Psychotherapeutin und Schriftstellerin Eva Kranenburg. Ihr neuer Roman, Falls jemand fragt, wer wir waren, ist druckfrisch beim Hansa Blau Verlag erschienen.